Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast des Netzwerk Demokratische Kultur in Wurzen. In der kommenden Stunde hört ihr einen gekürzten Mitschnitt des Vortrags Ihr Kampf, wie Europas extreme Rechte für den Umsturz trainiert, mit dem Autor Robert Klaus. Die Veranstaltung fand am 17. Dezember 2020 online statt.
Ja, hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Danke für die Einladung. Ich wäre heute natürlich auch sehr gerne nach Wurzen gekommen. Und einer der Gründe, warum wahrscheinlich auch ihr euch heute Abend alle fürs Thema interessiert, ist, dass in Wurzen die Erfahrung mit der extrem rechten Kampfsport, mit dem Kampfsport-Gym aus der Hooligan-Szene, namentlich das Imperium Fight Team, wahrscheinlich sehr groß ist. Und Steven hat es ja gerade schon erzählt, ich habe vor 3 Jahren ein Buch über Hooliganismus geschrieben und mich damals schon mit dem Imperium Fight Team beschäftigt, mir unter anderem deren Imperium Fighting Championship im August 2016 auch live angeguckt. Also ich war da und habe mir den ganzen Abend die Veranstaltung beobachtet, Eindrücke gesammelt, mal geguckt, wer so alles da war. Und gewissermaßen hat das auch den Weg zu diesem Buch begleitet, weil damals sehr offensichtlich wurde, dass wir beim ganzen Thema Hooliganismus medial sehr oft über Fußball reden, aber sehr wenig über Kampfsport. Das war damals sehr doll der Fall, das hat sich ein bisschen geändert, aber meines Erachtens müssen wir immer noch sehr viel mehr über Kampfsport reden. Während ich gerade rede, fange ich schon mal an, meine PowerPoint mit euch zu teilen und möchte euch ein bisschen darauf einstimmen, was euch jetzt eigentlich erwartet. Steven hat es schon gesagt, ich werde einen Vortrag halten, aber keine Angst, ich werde nicht eine Stunde am Stück lesen oder sowas, das wäre völliger Irrsinn. 1, 2 kurze Vorbemerkungen. Ich habe gerade schon das Imperium Fight Team erwähnt und ihr werdet den Namen kennen. Damit sei eins schon mal angedeutet, wenn wir uns mit der extremen Rechten in Deutschland beschäftigen, einerseits, und wenn wir uns aber auch mit Kampfsport in Deutschland beschäftigen, dann beschäftigen wir uns sozusagen zweifach mit sehr unübersichtlichen Landschaften. Einige von euch werden das kennen. Wenn wir über die extreme Rechte reden, dann reden wir über eine ganze Vielzahl an extrem rechten Parteien, Hooligan-Gruppen, Kleidungslabels, Musikbands, sozialen Bewegungen, Kameradschaften, was auch immer. Das ist eine sehr unübersichtliche Landschaft, wo man sich zwischen den Namen auch mal ein bisschen verlieren kann. Das ist im Kampfsport leider nicht viel anders, weil es auch dort verschiedene Kampfsportstudios gibt, verschiedene Events, verschiedene Disziplinen, verschiedene Verbände. Und das alles ist sehr dezentral organisiert. Und jetzt hat Steven schon gesagt, das Buch ist sehr dicht. Das finde ich selber auch. Ich glaube, dass es sehr viele Informationen liefert. Etwas, worauf man sich womit man so ein bisschen umgehen muss, ist, dass wir, wie gesagt, zweifach über sehr unübersichtliche Landschaft reden, wo auch verschiedene Namen von Gruppen, Organisationen und Gyms fallen. Ich habe das versucht, für den Vortrag heute Abend möglichst einzustampfen. Ich werde nicht auf jede Gruppe, die da irgendwo mal auf der Karte ist, eingehen. Wenn es Nachfragen gibt, dann könnt ihr das gerne tun. Letztendlich kann man aber auch bei den Namen, die manchmal fallen, immer festhalten, wir reden hier über Neonazis und ihre gewaltvolle, rassistische, menschenverachtende Ideologie und vor allem die Frage, wie sie sich im Kampfsport für politische Straßenkämpfe aufrüsten. Soweit. Wenn wir über Kampfsport in der extremen Rechten reden, dann müssen wir auch ein bisschen mal den historischen Blick werfen. Und deshalb an der Stelle finde ich es wichtig, festzuhalten, dass nationalsozialistische Ideologie insbesondere, aber auch extrem rechte Ideologie generell grundlegend gewaltvoll ist und auch schon immer gewaltvoll war. Also die Grundfolie, auf der das läuft, Leben als Kampf zu interpretieren, als Kampf von Menschen, als Kampf von Gruppen oder um einmal kurz im Nazisprech zu bleiben, als Kampf von Nationen, Völkern und Rassen. Das ist die Grundfolie, auf der nationalsozialistische Ideologie und extrem rechte Ideologie schon immer lief. Deshalb ist es auch gar nicht überraschend, dass es Kampftrainings, Kampfvorbereitungen in der Szene schon immer gab. Auch im historischen Nationalsozialismus beispielsweise spielte das Boxen schon eine große Rolle. Ihr seht vor euch ein Cover einer Zeitschrift der Hitlerjugend aus dem Jahr 1935. Und eine der ersten Sachen, die die Nationalsozialisten gemacht haben nach ihrer Machtübernahme 1933, war, dass sie damals in den höheren Jungenschulen die dritte Turnstunde eingeführt haben, wo es verpflichtend war, dass Jungen Boxen lernen. Boxen auch nicht nur als Sport, sondern damals wusste die nationalsozialistische Führung ja schon, dass sie einen Krieg in Europa anzetteln will. Das heißt, damals galt Boxen schon als schulische Disziplin, um junge Männer wehrhaft zu machen. Und seitdem kann man im Grunde natürlich bricht sich was in den Organisationen 1945, aber extrem rechte Ideologie ist grundlegend gewaltvoll geblieben und man kann auch über die weiteren Jahrzehnte, über den Wehrsport in den 70er, 80er Jahren, über Neonazi-Kameradschaften in den 90er und 2000er Jahren kann man auch sagen, dass die alle irgendwo Kampftrainings und Kampfsport betrieben haben. Auch die Skinhead Sächsische Schweiz zum Beispiel haben Kampfsport betrieben. Das ist insofern gar nicht so neu in der Szene. Was aber Neues in der extremen Rechten ist, dass sie auch an einem finanziellen Kampfsportboom teilhaben wollen. Und das ist ein gesellschaftlicher. Wenn ihr euch vielleicht, also zumindest die nicht mehr ganz so jung und etwas zurückdenken, in den 2000er Jahren war zum Beispiel der Begriff der Gesundheitsreform im Grunde ein Dauerbrenner der politischen Debatte. Damals wurde auch die Diskussion um Gesundheit sehr verändert, weil Menschen aufgetragen wurde, sich individuell um ihre Gesundheit zu kümmern. In dieselbe Debatte fällt auch, dass man die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio bei einer Krankenkasse anrechnen konnte. Das kann man teilweise bis heute. Und zu der Zeit, nicht ganz zufällig, entstanden die ganzen McFits, CrossFits, FitX und wie sie alle heißen. All das, was ihr wahrscheinlich auch von jeder zweiten Straßenecke kennt, nämlich dass es in jedem Straßenbild sehr sichtbare Fitnessstudios und zunehmend auch Kampfsportstudios gibt. Das heißt, dieser ganze Markt hat geboomt die letzten Jahre. Und eine Sache ist neu in der Neonazi-Szene. Wie gesagt, während die Szene schon ganz lange das Kämpfen trainiert, versucht sie das mittlerweile auf eine hochkommerzialisierte Art und an diesem Fitnessboom mitzuverdienen. Ganz unten seht ihr ein Beispiel dafür, das Plakat des Kampfes der Nibelungen. Ich werde zu der Organisation gleich noch einiges sagen. Allerdings möchte ich an der Stelle schon mal darauf hinweisen, dass die nicht den Untertitel tragen, Rasse kämpft um Raum oder ähnlicher nationalsozialistischer, rassistischer Unsinn, sondern sie tragen den Untertitel Wille, Disziplin und Fleiß. Und jetzt behaupte ich mal, diesen Titel Wille, Disziplin und Fleiß, den könnte man auch bei jedem x-beliebigen Fitnessstudio in Deutschland sehen. Das heißt, sie versuchen mit so einem Wertekanon auch sich einzunisten, im Grunde den extrem rechten Rand einer gesamtgesellschaftlichen Fitnessbewegung zu bilden, T-Shirts zu verkaufen, die man auch in gängigen Fitnessstudios tragen kann. Also sie versuchen dort anzuknüpfen, das, was Neonazis ja immer versuchen, ja, mit ihrer Ideologie an gesellschaftliche Diskussionen anzuknüpfen und am Markt teilzuhaben. Das ist eine der Herleitungen, die wichtig ist fürs Thema Kampfsport in der extremen Rechten in den letzten Jahren. Und das andere Thema, wird euch weniger überraschen, ist natürlich das Thema Rassismus. Was ist passiert in den letzten Jahren? Ihr wisst es selber, seit 2014, 15 gab es gestiegene Zahlen geflüchteter Menschen aus Nordafrika und den arabischen Staaten nach Europa, auch nach Deutschland. Und der Rassismus, diese Migration abzulehnen, der war auch in der extremen Rechten gar nicht neu. Was sich aber in den letzten Jahren etabliert hat, ist die große Erzählung, man kann es ein Narrativ nennen, dass diese Migration ja nicht nur nach Deutschland nicht passe, sondern dass es einen historischen Ansturm gäbe, wie es zum Beispiel der AfD-Vertreter links auf dem Plakat in seinen ersten zwei Worten tut. Das heißt, es wurde grundlegend das sehr fundamentale Bedrohungsszenario gezeichnet, dass eine christliche, weiße, europäische Identität irgendwie bedroht sei durch Migration, was dem ganzen vielschichtigen Migrationsthema natürlich überhaupt nicht gerecht wird. Allerdings blieb es auch nicht nur bei diesen rassistischen Slogans, sondern es wurde auch in reale Taten umgesetzt. Ihr seht rechts ein Bild von einem Neonazi, der ja im Frühjahr diesen Jahres 2020 nach Lesbos geflogen ist mit anderen Kameraden seiner Szene, um dort Geflüchtete anzugreifen, die am griechischen Festland anlandeten, und das alles unter dem Slogan Defend Europe. Man kann also sehr genau nachzeichnen, wie dieses ganze Bedrohungsszenario einer Migration nach Deutschland rassistisch gewalttätig aufgeladen wird und in ganz reale Gewalt umgesetzt wird. Und wie das aussah, unter anderem diese beiden Sachen, so ein Fitnesskult, die Kampfsportboom in der extremen Rechten und die ganzen rassistischen Debatten der letzten Jahre zusammenkommen, das möchte ich euch zu Beginn meines Vortrages gerne an einem ersten Stück aus dem Buch lesen. Der Spätsommer 2018 versetzt die Republik in Alarmstimmung. Am frühen Morgen des 26. August wird der 35-jährige Daniel Hillig auf dem Chemnitzer Stadtfest erstochen. Einige erinnern sich wahrscheinlich. Mutmaßlich von einem irakischen oder einem syrischen Asylbewerber. Noch am selben Tag ruft die extrem rechte Hooligan-Gruppe Chaotic aus der Fanszene des Chemnitzer FC über Facebook zu einer Kundgebung am Abend auf. Mehrere hundert Neonazis nehmen daran teil. Es ist der Auftakt zu einer Reihe an Aufmärschen, die die Republik verändern werden. Denn über mehrere Jahre hinweg war die Debatte um Migration und Flucht eskaliert. Die Hooligans gegen Salafisten randalierten mit 5000 Menschen durch Köln. Pegida mobilisierte damals mehrfach Zehntausende und noch Jahre später vierstellige Menschenmengen zu ihren montaglichen Versammlungen in Dresden. Nicht überprüfbare Gerüchte und gezielte Fake News über Gewalttaten von Geflüchteten kursieren seither in hoher Zahl in den sozialen Medien. Die extreme Rechte forcierte das Szenario, die deutsche Gesellschaft sei durch Migration fundamental bedroht. Im Zentrum stehen die Kampfbegriffe des, Zitat, großen Austauschs und der sogenannten Umvolkung. Sie bilden die Klammer um die seit Jahren betriebenen Kampagne von der Alternative für Deutschland, über die identitäre Bewegung, die sogenannte Neue Rechte, neonationalsozialistische Kameradschaften und eine schier unübersichtliche Landschaft an extrem rechten Blogs, Facebook sowie Instagram-Seiten und YouTuber. Jede mutmaßlich von muslimischen Migranten begangene Straftat, ob wahr oder nicht, wird auf ihren medialen Kanälen als Beleg für ihre rassistischen Thesen skandalisiert. Zudem schwingt stets eine kaum verhohlene, zynische Freude mit, denn die Ereignisse auf dem Chemnitzer Stadtfest kamen ihnen bestens zu Pass. Die Parteien, Bewegungen und Kleingruppen am rechten politischen Rand der Bundesrepublik warten auf solche Anlässe. Sie sind gut darauf vorbereitet. So kam es zu einem ersten Höhepunkt der extrem rechten Inszenierung am Montag nach diesem besagten Stadtfest. In einer 5000-köpfigen Menschenmasse tummelten sich auch militante Neonazis. Sie skandierten Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, Nationalsozialismus jetzt, 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 Merkel muss weg und riefen zum Widerstand gegen die verhasste Republik und ihre liberale Demokratie auf. Eine Gruppe in der Menge erntete unterstützendes Gelächter und Applaus für den Slogan »Wir sind die Fans, Adolf Hitler, Hooligans«. Auch das Leipziger Imperium Fight Team, entstanden aus der rechten Hooligan-Szene bei Lok Leipzig, hatte zum Aufmarsch mobilisiert. Sein Gründer Benjamin Brinser postete am Tag darauf grinsend und vielsagend auf Facebook, Zitat, »Das Ballern ging heute gleich weiter«. Ein zweiter Höhepunkt der Entwicklung ereignete sich am Abend des 1. September, also kurz darauf. 8000 Menschen besuchten die Kundgebung von Pro Chemnitz. Führungskader der AfD und Pegida steckten sich weiße Blumen ans Revers und liefen in der ersten Reihe. Trotz aller von der Partei, also von der AfD, beschworenen Unvereinbarkeitsbeschlüsse zu identitären Bewegungen und dünn geratenen Distanzierung von Neonazis, das rechte Großprojekt zur Neuordnung der politischen Verhältnisse in Deutschland, die nationalautoritäre Offensive zur politischen Vereinigung der zersplitterten Szene am rechten Rand, hatte ihren lang ersehnten symbolischen Erfolg. Auch Hitlergrüße wurden gezeigt, vermeintliche Gegner bedroht und angegriffen. Dabei kam es schon in den Tagen zuvor zu Ausschreitungen. Sportlich trainierte Männer randalierten auf den Straßen und griffen die Polizei an. Ein Beamter wurde von einem rechten Hooligan an den Beinen umklammert, kurz angehoben und so zu Boden gebracht. Der Mitschnitt der Szene machte auch deshalb die Runde, weil das extrem rechte Modelabel White Rex des deutsch-russischen Hooligans Dennis Kapustin ihn auf Facebook verlinkte. Darüber prangte der Kommentar »Check the Double Leg« mit Coolness-Smiley. Double Leg Takedown ist ein Begriff aus dem Kampfsport. Es werden beide Beine umgriffen, um den Gegner zu Fall zu bringen. Die Netzwerke militanter Neonazis bejubelten die Bilder als Ausdruck der staatlichen Machtlosigkeit. Die Behörden wiederum versetzten die Bilder in Aufruhr. Denn in dieser kurzen Sequenz versinnbildlichte sich eine zentrale Entwicklung der vergangenen Jahre. Gezielt haben Neonazis in den Kampfsport investiert, eigene Trainingsstudios aufgebaut, eigene Events gegründet und eigene Marken für Ausrüstung und Kleidung etabliert. Sie trainieren für den Straßenkampf und sie professionalisieren ihre Gewalt. Ich bin fertig mit dem Text und einige von euch werden sich ja an diese, oder vielleicht alle an diese Vorgänge damals in Chemnitz, wo ja, es mehrere Tage zu sehr großen Massendemonstrationen des gesamten rechten Spektrums kam, noch erinnern. Und tatsächlich kann man sagen, erst im Nachgang wurde eigentlich deutlich, welche Mobilisierungskraft diese Aufmärsche hatten und welche Gewalttaten sie zur Folge hatten, die motiviert wurden durch diese Aufmärsche. Zum einen gab es ja, und das seht ihr auf der linken Seite, also zweimal Schlagzeilen von der Süddeutschen Zeitung, zum einen gab es ja die Gruppe Revolution Chemnitz, die noch im September 2018 einen bewaffneten Umsturz für den 3. Oktober 2018 anzetteln wollte. Natürlich wären die nicht erfolgreich gewesen und daraus spricht auch ein gewisser Größenwahn. Aber gleichzeitig kann man sagen, dass damit schon der erste rechtsterroristische Plan aus den Aufmärschen im September, August 2018 in Chemnitz erwachsen ist. Zweitens hat der mutmaßliche Mörder, des CDU-Politiker Walter Lübcke, auch gesagt, dass ihn die Chemnitzer Aufmärsche seinerzeit zu dem Mord bewogen hätten, womit wir eine zweite rechtsterroristische Tat bzw. einen rechtsterroristischen Plan, der umgesetzt wurde, der letzten Jahre hätten, der aus diesen Aufmärschen motiviert wurde. Warum erzähle ich euch das? Was hat das mit Kampfsport zu tun? Folgendes, am 13.10.2018, also wirklich nur 5-6 Wochen nach diesen Aufmärschen in Chemnitz auch im August, September, wächst das extrem rechte Kampfsport-Event, der Kampf der Nibelungen, zum größten Kampfsport-Event der militanten Neonazi-Szene in Westeuropa heran. Und auch wenn die AfD und der Kampf der Nibelungen organisatorisch nicht verbunden sind, ideologisch sind sie es in ihrem ganzen gewalttätigen Rassismus. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass der KDN, das ist die Abkürzung zum Kampf der Nibelungen, Wie gesagt, wenige Wochen nach den Chemnitzer Ereignissen fand im sächsischen Ostritz statt, am 13.10.2018 zum größten Kampfsportevent der militanten Neonazi-Szene heranwächst. Zur Ideologie werde ich gleich noch was sagen, aber noch mal kurz zur Organisation. Der Kampf der Nibelungen ist 2013 entstanden, damals noch als Ring der Nibelungen, und war die ersten 4 Jahre, war ein kleines, geheimes, gefährliches, aber kein hochprofessionelles Event. Er fand einmal im Jahr geheim statt. Wie bei einem Rechtsrockkonzert wurden die Teilnehmer dort über Schleusungspunkte hingeschleust. Es kamen ungefähr zwischen 100 und 150 Zuschauer. Das heißt, es war auch nicht sehr groß. Und bis 2016 hat sich das Event sozusagen als kleines Kampfsport-Event in der Szene etabliert. 2017, also inmitten der rassistischen Debatten der letzten Jahre, wird der Kampf der Nibelungen dann recht groß, weil 2017 das erste Mal 500 Menschen anreisen. Das heißt auch, es wird immer schwieriger für die Organisatoren, dieses Event, den Ort geheim zu halten. Und zweitens wird die Marke beim Patent- und Markenamt registriert, was der Staat auch noch zulässt, was ich bis heute für einen völlig unverständlichen Fehler halte. 2018 ist dann das Boomjahr des Kampfes der Nibelungen. Das Event findet nämlich dreimal statt. Einmal wird dann abgesagt, weil es Probleme gab bei der Organisation. Aber zweimal war es angekündigt als Teil von Rechtsrockkonzerten im sächsischen Ostritz. Und am 13.10.2018 fand das Hauptevent statt mit fast 1000 Besuchern, wodurch es, wie gesagt, das größte seiner Art in Westeuropa war. Und ihr seht dort links unten eine bunte Riege an Sponsoren. Darauf werde ich noch eingehen. Auf jeden Fall deutet sich hier schon an, es ist ein breites Netzwerk an deutschen und internationalen Neonazi-Firmen, die dahinter stehen. Und wer sich fragt, was der Kampf der Nibelungen ideologisch so vertritt, den möchte ich gerne, mit euch die Zitate auf der rechten Seite durchgehen. Zum einen sagt der Kampf der Nibelungen, oder die Organisatoren sagen nämlich, dass sie den Sport nicht als Teil eines faulenden politischen Systems verstehen wollen. Das ist sozusagen der erste Eckpfeiler ideologisch, weil damit meinen sie unsere liberale Demokratie. Das zweite ist der hasserfüllte Rassismus. Sie sagen nämlich, beim KDN treten stolze Europäer an, die ihre Wurzeln noch kennen und für ein weißes Europa der Vaterländer stehen, statt es zu einer multikulturellen Kloake verkommen zu lassen. Sie sagen das in einer Nazi-Zeitschrift aus Dortmund mit dem Namen NS Heute. Und natürlich müssen wir uns von dieser Sprache auch mal wieder frei machen. Ja, mir ist bewusst, dass es Neonazi-Sprache ist. Und ich möchte auch gerne darauf hinweisen, dass wir uns die nicht zu eigen machen, sondern an der Stelle belegen, was für ein hasserfüllter Rassismus dieses Event betreibt. Und drittens, neben der Ablehnung der Demokratie, neben einem hasserfüllten Rassismus, ist das Ideal einer gewalttätigen Männlichkeit für die Szene ganz, ganz wichtig. Die Nazi-Partei Der Dritte Weg sagt zum Kampfsport beispielsweise, Zitat, in Zeiten der propagierten Geschlechtsneutralität ist Kampfsport eins der wenigen Bindeglieder, in der der deutsche und westeuropäische Mann sich seiner Männlichkeit noch bewusst sein darf. Tugenden wie Kampfgeist, Ehrhaftigkeit, Mut, Loyalität und Treue sind mit diesem Sport eng verknüpft. Was hier schwer zu lesen ist, ist, dass es sich beim Kampfsport wie bei vielen Hooligan- und Neonazi-Gruppen in der extrem Rechten grundlegend um Männerbünde handelt, für die eine gewalttätige Männlichkeit sehr wichtig ist. Die Gruppen sind sehr von Männern dominiert, manche nehmen gar keine Frauen auf. Das heißt, wir können über das Thema Kampfsport in der extremen Rechten kaum reden, ohne auch über das Thema Männlichkeit zu reden. Gleichzeitig darf man die Frauen in der Szene ja auch nicht aus dem Blick verlieren. Warum? Weil sie wichtig sind. Ihr seht auf der linken Seite einen Post vom Kampf der Nibelungen auf Instagram, wo auch mal darüber diskutiert wird, ob Frauen kämpfen können. Es konnten auch Frauen kämpfen, allerdings gab es in all den Jahren des Kampfes der Nibelungen nur 2 Frauenkämpfe, das heißt genau 4 Frauen sind angetreten. Auf den Gruppenfotos sieht man sie sehr selten, bedeutet also, es gibt auch kämpfende Frauen, allerdings ist ihre Rolle in der kämpfenden Riege sozusagen oder ihre Sichtbarkeit eher gering. Es gibt eine andere Rolle im Rahmen extrem rechter, sehr traditioneller Geschlechterwelten, die für sie meines Erachtens durchaus wichtiger ist. Und das ist die der nationalsozialistischen Mutter, die aber überhaupt nicht harmloser ist. Denn es gibt aus dem Umfeld des Kampfes der Nibelungen mehrere Interviews, wo extrem rechte Mütter deutlich sagen, dass Wehrsport, dass die Erziehung zur Wehrhaftigkeit, dass Kampfsport ganz zentraler Teil ihrer Erziehung ist. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass es im Jahr 2020 Neonazi-Familien gibt, wo nationalsozialistische Väter und eben auch Mütter, die im nationalsozialistischen Weltbild für die Familie durchaus mehr verantwortlich sind, ihre Kinder im Grunde zur nächsten Generation an Neonazi-Schlägern ausbilden. Auch der Kampf der Nibelungen hat darauf reagiert, indem er zum Beispiel 2018, ihr seht das Bild rechts, überlegt hat, ob man vielleicht auch Kinderbetreuung beim KDN anbieten sollte, wohlgemerkt, bei einer, ja, bei der größten Kampfsportveranstaltung der militanten Neonazi-Szene in Westeuropa. Und wenn ich jetzt schon anfange, ein bisschen über die Hintergründe vom KVDN zu reden, dann merkt ihr ja schon, der Kampf der Nibelungen ist nicht nur ein Kampfsport-Event, was einmal oder 2018 auch dreimal stattfand, sondern hinter dem Kampf der Nibelungen wird eine ganze Szene deutlich, wo es nationalsozialistische Familien gibt. Ganz viele Netzwerke werden deutlich und auf die möchte ich jetzt im Weiteren ein bisschen weiter eingehen. Dazu gehört, zu diesen ganzen Aktivitäten, die in den Jahren gewachsen sind, vor allem in den Jahren 2017, 18 und 19, gehören Seminare wie auf der linken Seite, ein sogenanntes Selbstverteidigungsseminar. Wenn ihr euch aber mal weiter unten durchliest, worum es geht, werdet ihr sehr schnell auf den Begriff Straßenkampf treffen. Gleichzeitig gab es Kongresse in dieser Szene, wo sozusagen das Ideal eines asketischen, ja, gesund ernährten politischen Soldaten beschworen wurde, wo es sogar Vorträge zum veganen Germanen gab. Auch die beiden Aktivitäten gehören zu den Aktivitäten des Kampfes der Nibelungen. Und gleichzeitig hat diese Organisation im Jahr 2017, 18 eine sogenannte Kampfgemeinschaft gegründet. Der Begriff des Kampfes, die ganze Interpretation, Leben immer als Kampf zu begreifen, in der extremen Rechten, das ganz grundlegend ist, das habe ich schon erzählt. Deswegen ist es auch nicht überraschend, dass sie ihre Gruppe eine Kampfgemeinschaft nennen. Und diese Kampfgemeinschaft ist meines Erachtens eines, wenn nicht vielleicht sogar das größte existierende Netzwerk an Neonazi-Kleidungsfirmen und militanten Neonazi-Kameradschaften, was es derzeit in Deutschland gibt. Sie haben nämlich diese Kampfgemeinschaft gegründet, offiziell, um auch die, ja, das, die ehrenamtlichen Tätigkeiten zum Aufbau solch eines Events stemmen zu können. Gleichzeitig ist es natürlich ein Netzwerk militanter Neonazis und ich werde zu diesen Kleidungslabels nicht allen was sagen, aber vielleicht mal kurz den Blick drauf werfen, dass das zweite von links beispielsweise ist Greifvogelwehr, was aus Südbrandenburg kommt, organisatorisch zu der Neonazi-Rechtsrock-Label Opus Records gehört, einem der wichtigsten Neonazi-Musiklabels in Deutschland. Wo hier schon so ein bisschen klar wird, extrem rechter Kampfsport und Neonazi-Musik sind ganz wichtige Elemente für so eine Neonazi-Jugendkultur, für eine Erlebniswelt, über die Leute rekrutiert werden. Und es ist auch kein Zufall, dass ein Großteil der Neonazi-Event-Veranstalter, mit denen wir es in Deutschland zu tun haben, eigentlich aus dem Rechtsrock kommen und zum Teil Kampfsport-Events in den letzten Jahren für sich entdeckt haben. Gleichzeitig gehören zu diesem Netzwerk eben nicht nur Kleidungslabels, sondern auch eine ganze Liste an extrem rechten Kameradschaften, die sich in den letzten Jahren seltener Kameradschaften, sondern verstärkt Fight Clubs nennen. Auch das ist eine Entwicklung. Ja, da seht ihr unten die ganze Liste. Ich werde auch hier nicht zu allen was sagen. Da fehlen übrigens noch mindestens eine Kameradschaft aus Dresden, die im letzten Jahr entstanden ist. Die werde ich nochmal mit aufnehmen. Ich möchte aber auf die beiden Links eingehen, nämlich Baltic Corps und Knockout 51 aus Eisenach, weil man an den beiden Gruppen auch ideologisch und bezüglich ihrer Gewalttaten einiges verdeutlichen kann. Die Gruppe Baltic Corps aus Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise bezeichnet sich ganz offen als Nationalsozialisten in den sozialen Medien. Manchmal machen es ja Nazis, bei Pegida zum Beispiel hatte man das, dass sie sich gerne als Patrioten bezeichnen, um ihre Ideologie etwas harmloser herüberkommen zu lassen. Aber die machen das hier nicht, die bezeichnen sich als Nationalsozialisten. Die schießen gerne Fotos, wie ihr unten seht, als militante, vermummte Kampfsport, ja, in Kampfsportpose posierende junge Männer. Und ihr seht rechts oben, dass sie in den sozialen Medien gerne davon reden, Zitat, wir sind die, die nicht auf den Tag X warten müssen, weil wir der Tag X sind. Und wenn ihr euch fragt, was dieser Tag X ist, dann sind wir im Grunde beim Thema meines Buches, nämlich beim politischen Umsturz. Wie dieser politische Umsturz herbeigeführt werden soll, was der Plan genau ist, was danach kommt, das ist in der Neonazi-Szene meistens nicht ausgeführt. Dafür gibt es keine, meine mir bekannten, wirklich ausgefeilten Pläne. Allerdings hat der Tag X, der Tag, an dem man mit der eigenen Gewalt die Demokratie los wird und alles, was man an ihr hasst, der ist so eine Art Erlösungserzählung, die sehr hohe Motivationskraft entfalten kann. Denn auch als ich vorhin die Gruppe Revolution Chemnitz erwähnte, die mal einen bewaffneten Umsturz im Oktober 2018 durchführen wollte, auch die redete von diesem Tag X. Das heißt sozusagen, das ist im Grunde dieser Sehnsuchtsort, an den sich Neonazis richten und für den sie ihre politische Gewalt trainieren. Wie tun sie das? Die machen nicht nur Kampfsport, sondern sie fahren gerne auch auf Schießanlagen in Zentral- und Osteuropa. Da kann man sich die Gruppe Knockout 51 aus Eisenach angucken. Auch die hat mit dem Begriff Knockout ja einen Kampfsportbegriff gewählt, um sich nicht mehr Kameradschaft zu nennen. Die waren 2019 auf ihrem, wie sie es selber nannten, Tschechien-Feldzug. Ihr seht rechts ein Foto von Instagram, wo jemand auf einer tschechischen Schießanlage in Chleb, ja, eine Maschinenpistole übt. Und es sind sie auf jeden Fall nicht die einzigen Neonazis, die mehr oder minder regelmäßig nach Osteuropa, nach Zentraleuropa also nach Tschechien und weiter östlich fahren, um sich dort ja, an Waffen ausbilden zu lassen. Es ist auf jeden Fall eine erschreckende Entwicklung. Und wenn man sich mal anguckt, was diese Gruppe alles für Straftaten begangen hat, wahrscheinlich sind es noch mehr, dann hat der Freistaat Thüringen mal eine Liste veröffentlicht vor einiger Zeit und die kann man mal durchgehen. Ja, da kann man mal sehen, 2017 fängt es an mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Es geht weiter mit diversen Sachbeschädigungen, dann kommt gefährliche Körperverletzung, dann kommt der Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, wieder Sachbeschädigungen, dann Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, dann Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Das heißt, die haben das halbe Strafgesetzbuch hoch und runter gerattert in nicht mal 1,5 Jahren. Seitdem geht die Liste natürlich weiter, auch wenn die Gruppe offiziell sagt, dass sie aufgelöst ist, was aber Unsinn ist. So. Und spätestens an dieser Stelle, wenn wir also Gruppen haben, die von Tag X reden, die auf osteuropäische oder zentraleuropäische Schießanlagen fahren, die Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz üben, könnte deutlich werden. Wenn wir über Kampfsport reden, generell, dann müssen wir immer sehr differenziert bleiben. In der extremen Rechten können wir sagen, dass die Grenze zum Rechtsterrorismus fließend ist. Und das ist eine der erschreckendsten Nachrichten an dieser Stelle. Bis hierhin könnte man sagen, diese Geschichte des Kampfes der Nibelungen, des Kampfsportes in der extremen Rechten in den letzten Jahren ist leider eine Neonazi-Erfolgsgeschichte. Warum? Ich habe das gerade in kurzen Sequenzen versucht darzustellen. Also da entsteht der Kampf der Nibelungen, der wächst in wenigen Jahren von einem kleinen Geheimevent zur größten Neonazi-Kampfsportveranstaltung in Westeuropa. Im Hintergrund sammelt sich und gründet sich ein extrem rechtes Netzwerk an Kleidungslabels, die ihr Geld verdienen mit dem Verkauf extrem rechter T-Shirts und Neonazi-Kampfsportausrüstung. Es gründen sich mehrere Neonazi-Fight-Clubs, die gut miteinander vernetzt sind, die auch ausländisch, also im Ausland vernetzt sind. Dazu werde ich einiges sagen. Das ist leider eine Erfolgsgeschichte bis 2018 und die aber zugleich auch durch Konflikte geprägt war intern. Warum? Naja, es gab vor allem Konflikte ums Geld und um die Gewichtung zur Ideologie. Das kann man an der Gruppe Wardon 21 zum Beispiel festmachen, die zu diesem ganzen Netzwerk gehört. Links oben auf dem Logo seht ihr einerseits die flache Hand, die den Hitler groß macht, gleichzeitig die Faust, die für sozusagen symbolisch für Straight Edge steht. Und der Gedanke von Straight Edge, also dass man Drogen abschwört, in der harten Auslegung auch Fleischkonsum und Sex vor der Ehe, der wird hier nationalsozialistisch versucht auszulegen. Und das tut die Gruppe, indem sie beispielsweise, ihr seht das links unten, auf einem Kampfsport-Event des Kampfes der Nibelungen mal Menüs angeboten hat, dafür, dass Menschen Liegestütze oder Kniebeugen machen. Das kommt natürlich erstmal einem sehr schräg vor, sehr elitär, geradezu abgefahren oder abgehoben. Und das wurde auch in der Neonazi-Szene so wahrgenommen. Denn einerseits gibt es zwar den Slogan, dass man entschlossen sei, wie ihr lesen könnt, einen neuen Menschenschlag heranzuziehen. Gleichzeitig aber stieß das in der Neonazi-Szene, die bei 3 Promille auf einem Rechtsrockkonzert gerne mal einen Hitlergruß zeigt, also sich einfach volltankt ohne Hemmung, nicht nur auf große Liebe. Ihr seht rechts das Plakat des Schild- und Schwertfestival zu Hitlers Geburtstag 2018, also auch einem ganz kleinen Neonazi-Festival, wo es auch eine Bühne vom Kampf der Nibelungen gab, der steht da in der Mitte. Und da gab es starke Diskussionen innerhalb der Organisation, ob man daran eigentlich teilnimmt, ob man diesem bierseligen Publikum wirklich zugewandt ist. Letztendlich hat man sich aber zugunsten des Geldes dafür entschieden. Was ist noch passiert? Im Jahr 2018/19 ist zudem das Tiwaz entstanden, auch in Sachsen. Man könnte also von einem Kampf der Nibelungen im sächsischen Kleinformat reden, weil das das zweite Neonazi-Kampfsport-Event in Deutschland ist. Es gibt auch nur die beiden, die wirklich zur NS-Szene gehören. Hat beide Male so im Raum Chemnitz-Zwickau stattgefunden, 2018 und 2019, und damit wuchs die Bewegung. Tatsächlich hatten die Organisatoren des Kampfes der Nibelungen nämlich einen großen Plan. Sie wollten nämlich im Grunde das bundesweite Dach werden, die Main Fight Night, könnte man sagen, um in Kampfsportsprache zu bleiben, die einmal im Jahr stattfindet, während es über das Jahr verteilt regionale Neonazi-Kampfsport-Events gibt. Das Tiwaz sollte das Sächsische sein. Ähnliche Pläne gab es auch für Ludwigshafen und den norddeutschen Raum um Rostock. Das alles wurde aber gestoppt, weil der Kampf der Nibelungen 2019 staatlicherseits in Ostritz verboten wurde, weil, und das sah später auch das Verwaltungsgericht in Bautzen so, weil von 1000 Militanten angereisten Neonazis, die also auch europäisch anreisen, eine Gefährdung für die öffentliche Ordnung ausgeht. Dem ist das Gericht gefolgt, wie gesagt. 2019 hat das Event also nicht stattgefunden. Das hat große finanzielle Löcher in die Kassen der Organisation gerissen. 2020 wollte man, um das Verbot auch zu umgehen und vielleicht auch wegen Corona, einen Online-Stream durchführen. Am 10. Oktober, also jetzt vor ziemlich genau 2 Monaten, Der musste aber auch sehr schmal ausfallen, weil den Videodreh für diesen Online-Stream, den hat die Polizei durch eine Razzia torpediert. Insofern, wenn ich mal die Geschichte des Kampfes der Nibelungen abgerissen habe, dann waren die Jahre 2013 bis 2016 im Grunde die Etablierungsphase. 2017 und 18 sind die Boomjahre und 2019 und 20 sind die Jahre, wo der Kampf der Nibelungen auch offen unter Repression gelitten hat. Letztendlich haben die Organisatoren gesagt, dass sie aufgrund dieser Rechtsunsicherheit, es ist eine Klage noch anhängig zu dem Verbot beim Gericht in Dresden, dass sie aufgrund der Rechtsunsicherheit auf weitere Turniere erstmal verzichten werden und sich nur ihrem Merchandise zuwenden wollen. Man kann also sagen, das Flaggschiff-Kampfsport-Event der Szene ist erstmal lahmgelegt und gleichzeitig habe ich ja vorher das ganze Netzwerk an Firmen und Neonazi-Kameradschaften ein bisschen beschrieben, auch um darauf hinzuweisen, dass die ja nicht weg sind. Das heißt, wir haben weiterhin dieses große Netzwerk, was ich euch hier mal zumindest in ersten Zügen auf einer Deutschlandkarte eingeblendet habe, wie sich das so verteilt. Man sieht definitiv Schwerpunkte in Südbrandenburg, Sachsen und Thüringen. Zentrale Kader kommen auch noch aus Ludwigshafen, norddeutschen Raum und Dortmund. Wir reden also von einem bundesweiten Netzwerk. Und falls einer von euch jetzt die Gedanken hat, ja, Robert, ist jetzt nicht so dicht die Karte, dann möchte ich darauf hinweisen, dass wir diese Karte gerne noch ein bisschen füllen können. Wir können uns die rechte Hooligan-Gruppe Jungsturm aus Erfurt angucken, die eng mit den Hooligans von Lokomotive Leipzig verbandelt ist, aus deren Szene ja das Imperium Fight Team entstanden ist, also Anfang der 2010er Jahre. Über das können wir gerne heute nachher ein bisschen diskutieren. Man kann sich angucken, dass auch die Identitäre Bewegung jährlich Sommercamps abhält, die mich ästhetisch einfach an die Hitlerjugend erinnern. Da gibt es politische Schulungen, da gibt es Fahnenappelle, wie ihr rechts seht, von einem Werbevideo. Da gibt es Boxtrainings auf der linken Seite. Das mag jetzt nicht nach den ganz großen Kampfmaschinen aussehen. Allerdings können wir festhalten, dass es kaum eine extrem rechte Organisation heutzutage gibt, die nicht irgendwas mit Kampfsport zu tun hat. Vielmehr ist es fast zum gängigen Programm dieser Organisation geworden, auf ihren ganzen Sommer- und Wintertagungen und Sommercamps politische Schulungen mit Kampfsport zu verbinden. Auch tut das zum Beispiel die Neonazi-Partei Der Dritte Weg. Auch in Sachsen ansässig, nicht nur dort, aber auch. Die zum Beispiel bieten ja kostenlose Thai-Box-Trainings an. Die bieten auch Kurse für Kinder und Jugendliche an auf der rechten Seite. Und da haben wir es wieder das Thema Selbstverteidigung. Ich kann euch nur raten, guckt dahinter. Selbstverteidigung klingt sehr harmlos, aber letztendlich geht es dort darum, Techniken zu vermitteln, um einen Gegner in der Straßenauseinandersetzung möglichst schnell kampfunfähig zu machen. Über diese Kampfsportangebote rekrutiert Der Dritte Weg zweifelsohne Nachwuchs für die politische Gewalt. Er versucht ja im nationalsozialistischen Sinne an Jugendliche heranzukommen und sie an die Szene heranzuführen. Und hier ist schon mal einen Punkt für die gesamtgesellschaftliche Diskussion benennen, den ich wichtig finde. Ich halte es für einen Riesenskandal, dass jeder vorbestrafte Neonazi in Deutschland ein Kampfsport-Gym aufmachen darf und dass Begriffe wie Selbstverteidigung und Gewaltprävention in keinster Weise geschützt sind. Und was dabei herauskommt, seht ihr auf der rechten Seite. Wenn man diese ganzen Organisationen mal auf die Deutschlandkarte einträgt, dann wird die Karte nämlich schon so ein bisschen voller. Und ich kann euch auch jetzt sagen, hier fehlen noch ganz, ganz viele Gyms. Auch die Identitäre Bewegung rechts unten, die ist natürlich nicht nur in Bayern aktiv, sondern auch an anderen Orten. In Sachsen zum Beispiel gab es sie ja sehr stark im Erzgebirge. Also diese Karte hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sie soll euch im Ansatz vermitteln, dass wir über ein sehr enges bundesweites Netzwerk an extrem rechten Kleidungslabels, an extrem rechten Kampfsport-Events, an extrem rechten Hooligan-Gruppen, an extrem rechten Kampfsport-Gyms und so weiter reden. Wie gesagt, meines Erachtens eines der, vielleicht sogar das größte intakte Neonazi-Kameradschaftsnetzwerk, über das wir in Deutschland, heutzutage haben. Womit ich ein bisschen den Blick weiten will, auch für die europäische Ebene. Das Ganze folgt einer Strategie. Der deutsch-russische Neonazi Dennis Kapustin, den ich schon erwähnt habe, ihr seht ihn auf der rechten Seite, der einzige ohne Balken im Gesicht, der ist eigentlich in Moskau geboren, kam aber mit seinen Eltern Anfang der 2000er Jahre nach Köln, ja, lernte seine ersten Gewalterfahrungen in den 2000er Jahren in der Kölner Hooligan-Szene und ging Ende der 2000er Jahre wieder nach Moskau zurück, wo er die Nazi-Kampfsportmarke White Rex, zu Deutsch Weißer König, gegründet hat. Und der ist im Grunde der Vorreiter dieses ganzen kommerzialisierten Neonazi-Kampfsport-Booms, den wir sehen, weil der schon Anfang der 2010er Jahre in Moskau und in St. Petersburg große Neonazi-Fight-Nights veranstaltet hat mit bis zu 2000 Zuschauern, professionellen Bühnenaufbau, all das, was hier später erst kam. Und der hat auch die Strategie dafür rausgegeben, weil er in einem Interview das auf Zitat auf der linken Seite mal geäußert hat. Er hat über seine Firma nämlich gesagt, ich muss alle Lebensbereiche eines modernen Menschen abdecken. Weil Drex ist eine alternative Lebenseinstellung, die ich zu 100% schaffen möchte, mit Kleidung, Turnieren, Sport, Nahrung und Fitnessstudios. Und gerade der letzte Satz ist der zentrale, denn es geht Neonazis, wie ich eingangs schon mal erzählt habe, nicht nur darum, ihre politische Gewalt zu trainieren, darum geht es natürlich auch, aber es geht auch darum, ein Business-Zweig darum zu gründen. Und deswegen ist es kein Wunder, dass ihr zum Beispiel das Logo rechts unten seht. Jotunheim Nutrition zum Beispiel ist eine nationalsozialistische Proteinhandelfirma aus Schweden. Auch die sehen wir europaweit. Neonazis, die ins gesamte Geschäft rum um den Fitness-, Kampfsport und Kraftsport eingestiegen sind. Zudem haben diese ganzen Kleidungsfirmen, über die ich schon kurz erwähnt habe, so Pride Friends und Greifvogel, Swaston aus der Ukraine, die haben auch eine gemeinsame Homepage gegründet mit dem Titel 2YT4U. Wenn ihr euch wundert, was das ist, dann könnt ihr es ja mal laut aussprechen auf Englisch für euch, dann heißt das nämlich Too White for You. Das heißt auch hier wieder eine klare rassistische Kampfansage. Diese Firmen verkaufen dort ihre Boxhandschuhe, ihre Mundschütze, ja, Trainingshosen, alles, was man zum Kampfsport braucht. Und dieses Netzwerk sponsort auch Kampfsport-Events wie den Kampf der Nibelungen auf europäischer Ebene, weil der KDN nicht auf, also der ist zwar das deutsche Event, aber ähnliche Events gibt und gab es auch in Italien, in Tschechien, in Polen, in der Schweiz, in Frankreich, in Ungarn. Und hier seht ihr das Plakat vom Pro-Patria-Fest in Griechenland. Wir reden also mittlerweile von einem europaweit organisierten, sehr agilen, gut organisierten Neonazi-Netzwerk, was, wie ich jetzt mehrfach sagte, nicht nur aus Freundschaften von Gruppen besteht, sondern eben auch eine wirtschaftliche Ebene hat. Und das ist eine der zentralen Entwicklungen dieser Szene über die letzten Jahre, dass deutsche Neonazis auch mit osteuropäischen Neonazis etwas anfangen können, ist ja eine der zentralsten Entwicklungen in den letzten Jahren. Ich habe es eingangs mal gesagt, ich werde nicht zu jeder Gruppe hier was sagen und zu jedem Label, aber ich habe euch die europäische Karte mal angeworfen, die auch nicht vollständig ist, das muss man erwähnt haben, um euch auch hier mal einen Einblick zu geben, dass wir von einem europäischen Netzwerk reden. Und gleich wird noch ein Logo ungefähr auf Höhe des Schwarzen Meeres erscheinen, dort wo Kiew, also wo die Ukraine liegt, weil die Ukraine mittlerweile, insbesondere Kiew und der Donbass, also die Ostukraine, sich zu einer Art Eldorado für die europäische Neonazi-Szene entwickelt haben. Durch Corona alles ein bisschen unterbrochen, wie überall. Aber was ist dort eigentlich passiert in den letzten Jahren? Einige von euch haben es wahrscheinlich mitgekriegt oder alle. Es gab ja die Revolution auf dem Maidan, es gab den Krieg in Ostukraine, wo mutmaßlich russische Truppen einmarschiert sind. Und im ukrainischen Militär, erst als Freiwilligenbataillon, hat sich das Regiment Azov gegründet. Also, wie ihr schon am Logo an dieser schwarzen Sonne seht, ein nationalsozialistisches Militärregiment, was europaweit Neonazis rekrutiert hat, die dort kämpfen sollten. Und die Frage ist, wie haben sie das getan? Ja, mit all dem, was ich schon ein bisschen beschrieben habe. Sie haben vor allem versucht, Neonazi-Kampfsport und Rechtsrock für Rekrutierung zu nutzen. Ihr seht nämlich links einen Dortmunder Hooligan, der bei dem Event Fight Kings in Kiew angetreten ist. Ihr seht rechts das Plakat von einem Neonazi-Festival namens Fortress Europe, was diesen Sommer stattfinden sollte, abgesagt wurde, wegen Corona für nächstes Jahr wieder datiert wurde. Da spielt auch die Band, also diverse deutsche Bands, links unten zum Beispiel die Band Frontalkraft, die aus der Neonazi-Hooligan-Szene in Cottbus kommt. Und das Interessante, also was heißt Interessante, aber was für Neonazis wichtig ist, der Kampf der Nibelungen in Deutschland, der wurde offensichtlich in den letzten 2 Jahren durch Verbote torpediert. Diese Events, die ihr hier gerade seht, die finden in den größten Stadthallen in Kiew statt. Die Ticketverkäufe sind öffentlich, die können die Hallen anmieten. Das heißt, die Neonazi-Szene, auch durch das Regiment Azov, hat im Grunde Straffreiheit und Repressionslosigkeit in der Ukraine erfahren, was sie natürlich auskostet. Das heißt, die Bezüge von deutschen und europäischen Neonazis, die in die Ukraine flogen in den letzten Jahren, dort ihre Nazi-Kameraden besucht haben, die dort an Schießtrainings teilgenommen haben, die dort zu Kampfsportveranstaltungen gegangen sind, dort zu Rechtsrockkonzerten gegangen sind, die ist immens lang. Und letztendlich führt das dazu, dass die Verbindungen sehr eng geworden sind. Die deutschen Behörden reden davon, dass ungefähr 150 Deutsche im Krieg im Donbass gekämpft haben, ein Großteil davon Neonazis im Regiment Azov, was, wie ihr auf der rechten Seite seht, auch gerne mal mit Fahnen posiert, wo der Totenkopf der Waffen-SS abgebildet ist. Und es gibt es mittlerweile auch andersrum. Die Organisation Tradition und Ordnung beispielsweise kommt aus dem Umfeld dieses Regiment Azovs. Es hat mittlerweile einen deutschen Ableger gebildet, der für Azov wirbt, wie ihr auf der linken Seite seht auf Instagram, und auch für die Corona-Demos in Deutschland militante Nazis versucht hat zu mobilisieren. Das heißt sozusagen, das europäische Netzwerk ist enger geworden. Und natürlich ist es extrem erschreckend, wenn man sieht, dass zwischen den Neonazi-Schlägern, die am Anfang November in Leipzig Journalisten angegriffen haben, dass der Weg von dort zu Kampf- und kriegserfahrenen Neonazis in der Ukraine gar nicht mehr so weit ist. Weshalb ich in meinen letzten Teil des Vortrages komme. Ich habe euch jetzt an einigen Sequenzen versucht, mal darzustellen, dass militante Neonazis ein europäisches Netzwerk im Kampfsport aufgebaut haben, dessen Grenzen in den Rechtsterrorismus fließend sind. Einzelnen Ländern und einzelnen Neonazi-Kampfsportszenen in den Ländern sind einzelne Gastbeiträge in dem Buch gewidmet. Es gibt einen Gastbeitrag zu Italien, einen zu Polen, Russland, Frankreich, Griechenland. Ich selber habe Unterkapitel geschrieben zu Tschechien und der Ukraine, um dort Einblicke zu geben. Wenn wir uns die Ideologie all dieser Szenen angucken, dann gibt es dort ganz viel alten Wein in neuen Schläuchen. Ja, also die Idee, Leben als Kampf zu interpretieren, gewalttätige Männlichkeit zu idealisieren, sich im nationalsozialistischen Sinne wehrhaft zu machen, Kampf zu trainieren, um den eigenen hasserfüllten Rassismus und politische Gewalt auch real umsetzen zu können, das ist alles gar nicht so neu. Neu ist, wie gesagt, eher der Kampfsportboom dahinter und wie kommerzialisiert er ist. Wenn wir uns die Szene, also sozusagen die extrem rechte Kampfsportszene angucken und welches Umfeld sie hat, dann ist ganz wichtig, auch über Hooliganismus zu reden. Und deswegen gibt es in dem Buch einzelne Unterkapitel zum Hooliganismus, zu Rechtsrock, zur Security-Branche. Um es in kurzen Sätzen zusammenzufassen, zwar ist nicht die ganze Hooligan-Szene in Deutschland rechts oder versteht sich als solche, allerdings gerade in Sachsen dienen große Teile der Hooligan-Szene als zentraler Rekrutierungspool für militante Neonazis und ihren Kampfsport. Der Rechtsrock wiederum, den kann man als Vorbild des Eventmanagements von Neonazi-Kampfsportveranstaltungen nennen. Security-Branche, würde ich sagen, ist auch nicht, natürlich nicht in Gänze rechts, aber sie ist eine Jobbörse für Neonazi-Kampfsportler, weil die wenigsten Neonazi-Kampfsportler sich wirklich über eigene Kämpfe ernähren oder dort ihr Geld verdienen, sondern vielfach die eigenen Kampffähigkeiten in der Security-Branche als Dienste anbieten. Und auch extrem rechte Immobilien spielen dabei eine wichtige Rolle, denn es gibt einige Neonazi-Häuser, in denen es Kampfsporträume oder sogar ganze Gyms gibt. Welche Funktion erfüllt der Kampfsport in der extremen Rechten? Auch das habe ich eigentlich angesprochen. Zum einen finanziert sich die Szene sehr doll über Ticketverkauf, über den Verkauf von Proteinen, auch natürlich illegale Substanzen, über den Verkauf von T-Shirts und Kampfsportausrüstung. Die Szene vernetzt sich dadurch, ja, über diese Events und auch internationale Trainingsreisen oder auch Reisen auf Shooting Ranges vernetzt sich die Szene sehr eng. Wie gesagt, die Kontakte sind mittlerweile bis in die Ukraine sehr doll ausgebaut. Rekrutierung ist ein wichtiger Punkt. Insbesondere junge Männer aus der Hooligan-Szene werden über ein sehr aktionsreiches Angebot aus Kampfsport, Gewalt und Männlichkeit rekrutiert. Und letztendlich geht es immer um das Training politischer Gewalt. Und wie ich eingangs gesagt habe, spreche ich auch von einer Professionalisierung extrem rechter Gewalt. Deshalb ich euch fast abschließend den Begriff mal kurz ein bisschen erläutern will. Denn Professionalisierung hat meines Erachtens zwei Bedeutungsebenen. Das eine ist, wir sprechen von einem Beruf. Profession heißt ja Beruf. Was bedeutet das? Naja, Neonazis nutzen ihre Gewaltkompetenz, man könnte weniger wissenschaftlich auch sagen, ihre Kampffähigkeiten, um eine berufliche Karriere zu gestalten. Sie betreiben nämlich eigene Gyms, sie arbeiten als Türsteher, sie arbeiten als Kampfsporttrainer, sie arbeiten als Eventveranstalter und betreiben eigene Kleidungslabels. Da hat sich ein Geschäftsfeld drum entwickelt. Das zweite ist, wenn man sich mit dem Kampfsportmarkt generell beschäftigt, dann haben sich auch die Trainingsmöglichkeiten und Kampftechniken enorm weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren. Und auch davon profitieren Neonazis, weil sie ja ihre physische Gewalt weiterentwickeln. Auch sie nehmen ja teil an dieser weiterentwickelten Trainingslehre, an den Angeboten zu Fitness, Regeneration und Ernährung und versuchen all das in Wehrsport umzusetzen. Was steckt dahinter? Auch das ist wieder alter Wein in neuen Schläuchen. Letztendlich dreht es sich immer in aller Mobilisierung, in allen Neonazi-Texten zum Thema Neonazi-Kampfsport um einen hochideologisierten und kampferfahrenen politischen Soldaten, weshalb es leider auch erschreckend, aber nicht überraschend ist, dass bei einem der Kampf der Nibelungen-Events, wie ihr seht, Stabshandgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg, ich hoffe Nachbauten, als Pokale überreicht wurden. Und wenn ihr euch an der Stelle fragt, Robert, wie groß ist eigentlich die Szene, über welche Zahlen reden wir, dann kann ich euch sagen, dass es keine wirklich belastbaren offiziellen Zahlen gibt, weshalb ich auf eine Mischung aus Schätzungen und staatlichen Zahlen zurückgreifen muss, wobei man staatliche Zahlen auch natürlich kritisch hinterfragen sollte. Wir haben bloß keine anderen. Ich glaube, dass es in Deutschland oder meine Recherchen legen nahe, nicht nur meine, auch die von den Kollegen von runter von der Matte, dazu werde ich gleich was sagen, legen nahe, dass wir wahrscheinlich von ungefähr 200 extrem rechten Neonazis, Kampfsportlern auf Wettkampfniveau sprechen, von denen ein Großteil, aber nicht alle, beim Kampf der Nibelungen angetreten sind. Dahinter verbirgt sich aber eine ganze Menge, und ich glaube, da reden wir über mehrere tausend Neonazis, die Kampfsport trainieren, aber das nicht auf Wettkampfniveau tun. Die Behörden sprechen ja von über 12.000 gewaltbereiten Rechtsextremen. Natürlich werden diese gewaltbereiten Rechtsextremen auch ihre Gewalt trainieren und das nicht nur irgendwie denken. Die wiederum sind eingebettet in über 30.000 behördlich bekannte Rechtsextreme. Ich habe schon gesagt, man kann diese Zahlen auch kritisch hinterfragen. Das sind die Zahlen, die das Innenministerium rausgibt. Denn darunter, unter diesen 30.000, muss man immer noch hervorheben, gibt es eine viel größere Masse in Deutschland an Menschen, die autoritäre, gewaltvolle, demokratie- und menschenfeindliche Ideologien vertreten und die den Behörden nicht bekannt sind, weil sie nicht so überm Radar fliegen, dass sie dort auftauchen. Und ich möchte das auch nutzen, um nochmal einen Blick auf den Mainstream-Kampfsportmarkt zu werfen. Ja, ich habe euch jetzt sehr viel oder einiges erzählt über den Kampf der Nibelungen und ein bisschen was über das TIVATS, was, wie gesagt, die zwei einzigen wirklich nationalsozialistischen Kampfsport-Events in Deutschland sind. Das ist ein Problem. Ein nicht minder großes Problem ist aber auch, wie doll nahe Neonazis, ihr seht links den Herrn Brinse auf dem Plakat von der Fair Fighting Championship, und wie doll extrem rechte Hooligans in großen Teilen der Mainstream Fight Nights und Kampfsport-Events in Deutschland geduldet werden oder sogar nicht nur geduldet, sondern hofiert werden. Ihr seht auf der rechten Seite das Plakat der La Familia Fight Night aus Halle vom Mai diesen Jahres. Das Event konnte wegen Corona nicht stattfinden, aber die machen aus ihrem Hooligan-Bezug überhaupt keinen Hehl, weil sie vorne raufgeschrieben haben, in den Farben getrennt, im Sport vereint. Und die Leute, die ihr dort seht, ihr seht ganz rechts, dass jemand im Trikot von Lokomotive Leipzig, jemand, der auch beim Angriff auf Konnewitz festgenommen worden ist. Ich werde jetzt nicht zu diesen Personen allen was sagen, aber die haben dort im Grunde die Kampfsportelite des ostdeutschen Hooliganismus abgebildet und ja, füllen in Halle jährlich eine Kampfsporthalle mit ungefähr 2000 Zuschauern. Wir reden hier also nicht nur von geheimen Neonazi-Events, sondern von Mainstream-Kampfsportveranstaltungen. So, ich bin fast am Ende. Jetzt habe ich euch auch einiges über das europäische Netzwerk erzählt, über Deutschland. Und ich bin nicht zuletzt wegen des Imperium Fight Teams aus Leipzig oder als aus Wurzen und Taucher, aber auch auf Thailand gestoßen. Jetzt mögen einige von euch denken, Neonazis in Thailand, passt das zusammen? Ich habe mich da auch ein Stück weit gewundert. Bin aber immer wieder darauf gestoßen, dass ich auf den ganzen Instagram-Accounts und in meinen Gesprächen mit Leuten darauf stieß, dass ein wirklich relevanter Teil der Szene in den letzten Jahren regelmäßig nach Thailand geflogen ist, um dort an Muay Thai-Trainingscamps teilzunehmen, die es in Thailand wirklich an jeder Straßenecke gibt. Ich habe mich dort vor Ort fast 3 Wochen bewegt, habe mir diverse Kampfsportnächte angeguckt, habe Leute interviewt, die dorthin ausgewandert sind. Auch jemanden, einen Deutschen, der dort ausgewandert ist, der schon bei der Imperium Fighting Championship selber angetreten ist, habe ich dort gesprochen. Habe mir auch angeguckt, wie der ein oder andere Urlauber in offensichtlich geschobenen Kämpfen einen thailändischen Taxifahrer verprügeln durfte, um sozusagen die Urlaubsgeschichten für zu Hause ein bisschen aufzupimpen. Auch solche Skurrilitäten gibt es dort. Also es hat sich ein sehr buntes Bild gezeichnet aus einem sehr globalisierten Kampfsportmarkt und ja, dem Volkssport Thai-Boxen in Thailand, der sehr stark mit Tourismus mittlerweile verbunden ist, in dem, wie gesagt, auch diverse europäische Neonazis und Hooligans teilnehmen. Insofern kann ich euch den Text ans Herz legen und bin am Ende meiner Präsentation. Ich habe euch den Blog runter von der Matte schon kurz empfohlen. Also wer sich für Neonazis im Kampfsport interessiert, den sei der Blog ans Herz gelegt, weil dort regelmäßig sehr detaillierte Recherchen zum Thema Neonazis im Kampfsport erscheinen. Ich selber arbeite neben meinem Buch noch in dem Projekt Vollkontakt, Demokratie und Kampfsport, was ein Modellprojekt vom Familienministerium ist, wo wir uns mit Prävention beschäftigen. Können wir uns auch gerne darüber unterhalten. Und ganz zum Abschluss möchte ich noch mal kurz ein Wort zu dem Cover meines Buches sagen. Das ist natürlich ein drastisches Cover. Und ja, na klar, es ist eine Anspielung auf das Buch, was Adolf Hitler mal geschrieben hat. Und der Verlag und ich, wir haben lange darüber gesprochen, ob wir das machen und haben uns letztendlich aus einem Grund dafür entschieden. Hätten wir das Buch einfach Neonazis im Kampfsport genannt, hätten wir meines Erachtens die Situation verharmlost, weil es hier nicht nur darum geht, dass Neonazis irgendeinen Sport betreiben und sah es Kampfsport, um so ein bisschen ja, Gewalt zu trainieren, sondern in der gesamten rassistischen Ideologie, der rechtsterroristischen Entwicklung der letzten Jahre, der Verbindung aus Neonazi-Kampfsport und Wehrsport wird meines Erachtens eines deutlich, und das sollten wir auch so nennen, bei dieser ganzen Kampfsportaufrüstung in der Szene reden wir letzten Endes immer über nationalsozialistische Kampfvorbereitungen. Und das ist der Grund, warum wir uns letzten Endes für diesen Titel entschieden haben. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich über jegliche Diskussion, die wir gleich zusammen haben werden. Ich freue mich auch nochmal über Eindrücke aus Wurzen, Leipzig. Vielleicht ist ja auch jemand aus Taucher da. Und bedanke mich. Jetzt atme ich erstmal durch.
Ihr habt einen gekürzten Mitschnitt des Vortrags Ihr Kampf, wie Europas extreme Rechte für den Umsturz trainiert, mit dem Autor Robert Klaus gehört. Ein Podcast des Netzwerks Demokratische Kultur in Wurzen. Die Diskussion zum Vortrag könnt ihr im zweiten Teil des Podcasts anhören. Wenn ihr das Netzwerk Demokratische Kultur unterstützen wollt, könnt ihr Fördermitglied werden oder einmalig spenden. Das geht direkt auf der Website oder per Überweisung. Für alle Informationen zu den Möglichkeiten der Unterstützung und wenn ihr wissen wollt, was im NDK sonst noch so passiert, guckt einfach auf die Website www.ndk-wurzen.de. Musik von Broke for Free, Daybird.